Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es wird wieder ernst, denn die Daten und Streckenführung für die Kollektivtests in Valencia stehen fest. Vor dem Spanien-Start sind einige Teams aber immer noch auf Fahrersuche, darunter vor allem Neo. Der erste Cheater hat hingegen schon sein Duo festgezurrt. Antonio Felix da Costa und John-Erik Wern werden auch künftig für die Schwarz-Goldenen starten. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blumen. Viel Spaß beim Hören! Und ebenfalls mit von der Partie ist heute natürlich Tobi Wirtz. Guten Morgen, Tobi.
Einen wunderschönen.
Ich habe letzte Woche schon gesagt, es wird kalt und habe nicht vorhergesehen, wie kalt es diese Woche wird. Es wird fast sibirisch, gerade irgendwie 2 Grad oder so. Ist es bei dir auch so eisig, bitterkalt?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil ich nicht draußen war heute. Nee, so kalt ist es gar nicht. Mein Smartphone sagt mir, draußen wäre es 8 Grad.
Okay. Ja, bei mir ist, vielleicht übertreibe ich auch einfach nur, weil gefühlt, ich sitze hier, muss ich fairerweise dazu sagen, aber auch noch im T-Shirt, ist es einfach sehr kalt. Es ist früh am Morgen für mich, 10.30 Uhr, Zwinker-Smiley, und ich sitze hier, ehrlich gesagt, kann man ja auch mal mitteilen, im Schlafanzug, weißt du, Jogginghose, mach noch T-Shirt an und ich mache mir heute einen entspannten Morgen, rede ein bisschen über die Formel E mit dir. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen an so einem Sonntag, Tobi.
Ja, was Schöneres als E-Pod aufzeichnen, kann ich mir jetzt am Sonntagmorgen eigentlich nicht vorstellen, aber...
Naja, sag ich ja.
Ach so, dann habe ich dich akustisch falsch verstanden. Ich habe tatsächlich verstanden, du könntest dir Schöneres vorstellen.
Ach so, nee, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Es ist wunderprächtig, E-Pod zu machen. Für dich, für uns alle, ist ja auch ein bisschen was passiert, aber Betonung auf ein bisschen. Lass uns mal hören, was in der letzten Woche so geschehen ist, Tobi. Verlängert. Auch im nächsten Jahr werden Antonio Felix da Costa und Jean-Erik Wern für DS Tachita antreten. Das Team selbst hat den Deal noch nicht bestätigt, sehr wohl aber beide Piloten über Social Media.
Verloren. Neo 333 braucht einen neuen Teamkollegen für Oliver Turvey. Verhandlungen mit Tom Blomqvist scheiterten jüngst, weil der Brite verstärkt in der Langstrecke antreten will.
Und verständigt. Der Valencia-Test wurde nun auch offiziell bestätigt, und zwar auf dem Layout des E-Prix vom April. Der Kurs könnte somit ein wenig repräsentativer für das Kräfteverhältnis sein. Jean-Erik Wern und Antonio Felix da Costa bleiben auch 2022 bei DS Tachita. Wer ist überrascht? Ich nicht. Weil irgendwie war das wahrscheinlich am schlechtesten gehütete Geheimnis der letzten Monate in der Formel E. Jetzt ist es offiziell, das allerdings auch irgendwie nur in Anführungszeichen. Das war eine kuriose, eine Zwei-Mann-Show war das in der letzten Woche. Erzähl mal, Tobi, wie ist diese Information an die Öffentlichkeit gekommen?
Ja, normalerweise ist es ja so, dass die Teams eine Pressemitteilung veröffentlichen, zum Teil auch schon im Vorfeld an Medien geben. Ja, das war diesmal nicht der Fall, sondern stattdessen sind die beiden Fahrer aktiv geworden und haben über ihre Social-Media-Kanäle bekannt gegeben, dass sie auch in der kommenden Saison am Start sein werden.
Und diese Bestätigung vom Team, die steht, das möchte ich hier mal unterstreichen, immer noch aus. Also wir haben natürlich eine Anfrage an das Team geschickt, direkt nachdem die Posts online waren. Die ist immer noch unbeantwortet. Ich klicke jetzt gerade live durch mein E-Mail-Postfach. Da ist doch keine Antwort angekommen. Ich lasse euch wissen, falls bis zum Ende dieser Sendung noch eine E-Mail reinploppt. Aber ich glaube, habe ja schon gesagt, Sonntagvormittag habe ich relativ wenig Hoffnung. Es war allerdings auch schon seit längerer Zeit erwartbar, dass die beiden bei DS Tachita bleiben werden. Zunächst schien die Zukunft der beiden vielleicht ein bisschen in der Schwebe zu sein, weil die Zukunft des Teams in der Schwebe stand. Was tut man in der Schwebe? Schwebt man in der Schwebe, Tobi? Ach, das sind wieder diese ganzen deutschen Sprichwörter. Keine Ahnung. Es war in der Schwebe. Man ist, ja, einfach ja, Hilfsverb.
Genau,
richtig. Man ist in der Schwebe. Und das Team war es genauso. Und jetzt haben sie allerdings wohl neue Investoren gefunden. DS steigt auch operativ mehr bei Tachita ein. Die Zukunft des Teams ist also gesichert. und damit auf die Zukunft der beiden Fahrer, die zuversichtlich für Erfolg sind. Lass uns doch mal über den Erfolg reden, Tobi. DS Tachita hat in den Jahren 2018 bis 2020 alle Fahrertitel gewonnen und zwei Teamtitel gewonnen und jetzt im letzten Jahr nur in Anführungszeichen auf Platz 3 in der Teamweltmeisterschaft abgeschlossen. Die Fahrer am Ende der Top 10. Ich glaube, die waren nicht so zufrieden mit ihrem Jahr 2021 und das wirft die Frage auf, wie kann DS Tachita im nächsten Jahr zurück in die Erfolgsspur kommen?
Ich glaube, da fehlt gar nicht so viel. Man hat bei mehreren Rennen gesehen, dass der Antrieb auf jeden Fall ja mit zu den Besten in der Formel E gehört. Die Fahrer gehören ebenfalls mit zu den Besten. Das war jetzt in der abgelaufenen Saison vielleicht einfach nur den unglücklichen Umständen geschuldet und die Tatsache, ja, dass beide Fahrer am Ende der Top 10 liegen, aber dennoch das Team Dritter in der Meisterschaft wird, mit auch nur einer Handvoll Punkten Rückstand, ist ja wieder mal ein Zeichen dafür, wie eng in der Formel E alles abgeht und dass da ein paar wenige Punkte tatsächlich einen großen Unterschied hätten bewirken können.
Das bedeutet, am Ende fehlte einfach nur das Glück?
Auch, definitiv. Das Glück und anders als in den Saisons davor hat keiner der Fahrer auch tatsächlich über die gesamte Saison sich so dominant gezeigt, wie zum Beispiel Antonio Felix da Costa beim Sixpack von Berlin. Das war ja sehr beeindruckend, wie konstant er da gefahren ist und tatsächlich in jedem der sechs Rennen vorne mit dabei. Das hat es in dieser Saison einfach nicht gegeben, woran es gelegen hat.
Fragt man sich immer, woran dir gelegen hat.
Ja. das ist immer die Frage. Vielleicht hat da auch die finanzielle Situation des Teams so ein bisschen ihre Spuren hinterlassen. Kann man ja auch an der Stelle nicht ganz ausschließen. Aber im Grunde genommen hat das Team alles, was es braucht, um vorne an der Spitze mitfahren zu können im kommenden Jahr.
NIO noch nicht so ganz leider. Die haben im letzten Jahr eins der Autos gehabt, das ich jetzt mal ganz frech einfach eher in das letzte Drittel des Feldes zuteilen würde. Und sie haben ein freies Cockpit. Das bedeutet, sie können gar nicht vorne mitfahren in der Teammeisterschaft, weil sie momentan nur einen Fahrer haben. NIO sucht einen neuen Blomqvist, habe ich dieses Kapitel genannt. Und das basiert auf einem Bericht von unseren Kolleginnen von The Race. Tom Blomqvist hat sich wohl gegen einen Verbleib in der Formel E entschieden, trotz Verhandlungen mit NIO, die jetzt allerdings eben ergebnislos geblieben sind. Warum eigentlich?
Ja, er will den Fokus auf andere Programme legen, ganz besonders die Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC. Da wissen wir ja, dass eine große Zeit bevorsteht, dem Hypercar-Reglement mit der LMDH. Diverse Werksteams werden da in den kommenden Jahren antreten. Und Blomqvist ist ja auch dieses Jahr sehr, sehr erfolgreich in der LMP2 gefahren, bei Jota Motorsports. Er ist Vize-Weltmeister geworden, hat sich das Auto an der Stelle übrigens mit Stoffel van Dorne und Jean Gelal geteilt. Und wird deshalb ganz gute Karten haben bei den Teams, die jetzt in den kommenden Jahren in der WEC einsteigen werden und bei den Herstellern vor allen Dingen. Und da denke ich mal, ist Tom Blomqvist eine gute Wahl.
Ich frage mich bei den Hinterbänkler-Teams immer, ob das nicht vielleicht auch, weil da eben besonders viel Rotation ist, mit Unzufriedenheit zu tun hat. Du musst dir halt vorstellen, der Typ ist Vize-Weltmeister, fährt auf einem Niveau mit Stoffel van Dorn, der zu den Top-Fahrern der Formel E gehört, aber halt in der anderen Serie, ne, in der WEC. Also die können beide gleich viel, sage ich jetzt einfach mal. Und dann guckst du in der Formel E in so einem blauen NIO dem Feld hinterher. Ich kann mir vorstellen, dass das einigermaßen frustrierend sein muss und das auch ein Mitgrund ist dafür, dass so viel Rotation ist. In den letzten Jahren war das bei NIO ja ständig so.
Das ist auch durchaus denkbar. Auf der anderen Seite, ich glaube, als er den Vertrag mit NIO unterschrieben hat vor einem Jahr, war die Situation auch nicht anders, wenn sogar noch deutlich schwieriger. Von daher, er hat gewusst, worauf er sich einlässt. Ich würde an der Stelle vielleicht einfach mal ausschließen, dass er jetzt erst festgestellt hat, wie chancenlos er da wirklich ist und aus diesem Grunde das Team wieder verlassen will.
Wer kommt denn jetzt an die Stelle von Blomqvist? Die brauchen einen neuen Blomqvist bei NIO. ein paar Fahrer schweben ja schon im Raum, oder dessen Namen vielmehr. Wer könnte denn in Frage kommen für Nio?
Na, es gibt da eine ganze Reihe an Namen, die kursieren. Ja, Norman Nato ist beispielsweise einer, der genannt wird. Ja, aber auch Harry Tinknell, Louis Deletra, Daniel Tictum und auch Jack Aitken wurde in dem Zusammenhang genannt. Von den gerade genannten ist Tinknell in meinen Augen derjenige mit der meisten Formel-E-Erfahrung. Der ist Testfahrer für Nio und Jaguar gewesen und war auch sogar mal Ersatzfahrer bei Audi. Interessante Information am Rande, er wird von Alan McNish gemanagt, beziehungsweise von der Managementfirma, in der McNish meines Wissens nach Teilhaber ist. Und von daher ist er durchaus eine Option für Nio.
Na, der mit der meisten Formel-E-Erfahrung ist er nicht, aber eine mit der vielleicht realistischen Option. Naja, wenn Norman Nato auch noch zur Debatte steht, der hat eine ganze Saison gefahren.
Ja, okay, und der hat sogar ein Rennen gewonnen, ich glaube das letzte. Da, ganz, ganz dunkel ist da was bei, in meinem Hinterkopf, ja.
Aber ich glaube, Norman Nato, den will ich fast schon wieder ausschließen, auch wenn wir gerade ihn erst eingeschlossen haben. Aber der wirkte, als ich in Berlin mit ihm gesprochen habe, so fokussiert auf die Langstrecke schon. Ja, es wäre eine Option nach seinem Venturi aus, wissen wir alle, ersetzt von Lucas Di Grassi fürs nächste Jahr. Und Nato hat eigentlich gesagt, ja, mein Gott, ist halt so, dann fahre ich halt lieber Langstrecke. Macht sowieso Riesenspaß, wenn da 7000 Hersteller sich engagieren ab 2023. Habe ich Bock drauf, ich muss nicht unbedingt in der Formel E bleiben. Deswegen würde ich sagen, für Nio wäre Nato auf jeden Fall eine super Option. Nur andersrum weiß ich nicht, ob Nio auch eine gute Option für Nato ist. Naja, werden wir sehen, was sich da ergibt in den nächsten Wochen. Louis Deletras finde ich interessant, Aitken finde ich auch interessant, das sind zwei Namen, die ja schon länger irgendwie im Dunstkreis der Formel E auftauchen. Bei Dan Tictum bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, wie viel da dran ist, weil das ein Fahrer ist, der in der letzten Zeit doch deutlich von The Race gepusht wurde. Keine Ahnung, wie viel da dran ist. Tictum hat Interesse an der Formel E, das ist ziemlich sicher. Allerdings auch an der DTM beispielsweise. Er möchte nämlich nicht mehr länger in der Formel 2 sich engagieren, nachdem er da jüngst aus dem Nachwuchsfahrerprogramm von Williams rausgeflogen ist. Es gab wohl Verhandlungen zwischen Tictum und Dragon, dem anderen Hinterbänkler-Team der Formel E. Die sind aber kürzlich aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, ich kann sie mir nur vorstellen, geplatzt. Also Tictum wird es bei Dragon wahrscheinlich nicht geben, vielleicht aber bei Nio.
Ja, ich weiß nicht, ob die Formel E einen Dan Tictum braucht. Sorry, aber
da war das große Argument, jetzt habe ich damit angefangen mit dem Pushen von Tictum, aber da war das Argument, die Formel E würde gut beraten sein, mal jemanden in ihn reinzuhaben, der so ein bisschen was aufwirbelt.
Ja, okay, zum Beispiel viel Staub, wenn er durch die Wiese an allen Fahrzeugen in der Safety-Car-Fahrer so vorbeifährt, um den Führenden abzuschießen. Ja.
Wobei, das, weiß nicht, also, das würde ich ihm nicht mehr vorenthalten wollen, weil, also, es ist schon so lange her. Er hat zu Recht da seinen Bann bekommen für, was waren das, 2-3 Jahre oder so?
Zwei Jahre.
Das würde ich ihm fast nicht mehr vorhalten wollen, weil das tatsächlich Vergangenheit ist und der, glaube ich, ernsthaft daraus gelernt hat. Aber trotzdem, auch sonst, einfach, nee, ich, also, wenn Dan Tictum in die Formel E kommt, cool, der kann schnell Auto fahren. Aber es gibt bessere Optionen für Nio, sag ich es mal so.
Ja, so glaub so kann man es sagen.
Werden wir abwarten, was passiert und wen Nio dann auch in 3 Wochen mit nach Valencia bringt. Einen zweiten Fahrer brauchen sie ja wohl. Ist auch ein sehr gutes Stichwort eigentlich, denn endlich sind sie offiziell bestätigt, die Daten und die Streckenführungen für die Valencia-Tests. Wie erwartet, Ende November geht es los. Und du, Tobi, musst ganz schön glücklich sein, dass du deine Flüge nicht mehr umbuchen musst, weil die Info, die wir schon im August hatten, stimmte. Sag's uns allen nochmal, wann wird getestet?
Ja, es wird getestet vom 29. bis, also vom 29. November bis 2. Dezember. Das sind 4 Tage, von denen findet allerdings nur an 3 Tagen Action auf der Strecke statt. Der 1. Dezember ist trainingsfrei, da findet ein Medientag statt. Die Testtage sind wie immer eigentlich in zwei Sessions unterteilt, zumindest an den ersten beiden Tagen. 3 Stunden vormittags, 3 Stunden nachmittags nach einer Mittagspause und am letzten Tag, damit die Leute früher nach Hause kommen, lässt man die Mittagspause einfach ausfallen, arbeitet durch, einmal 6 Stunden und ja, dann kannst du wieder nach Hause gehen.
Und auf dem Plan stehen natürlich unzählige Runden der Teams. Es wird eine Qualifying-Format-Simulation geben. Da erwarten uns ja große Änderungen in der neuen Saison. Und eventuell wollen sich natürlich auch Fahrer ausprobieren. Sind ja, wie gesagt, noch ein paar Cockpits frei. Und sie könnten vielleicht sogar direkt auf einer Strecke üben, die ein wenig repräsentativer ist für die eigentlichen Formel-E-Kurse. Denn offiziell ist jetzt auch, beim Test soll das gleiche Layout wie beim Valencia E-Prix im April genutzt werden. Mit dieser Doppelrechtskurve nach der Attack Zone und mit der Bus-Stop-Schikane. Also wer den Valencia E-Prix gesehen hat, und ich fürchte, den Valencia E-Prix haben inzwischen sehr viele Leute gesehen, weil der ja dann doch etwas kontroverser war, kennt das Layout direkt vom Valencia E-Prix, vom Valencia-Test. War ja in den letzten Jahren schon immer so, dass sich da ständig das Layout gewechselt hat. Und jetzt endlich mal ein Kurs, der offiziell in der Formel E mal eingesetzt wurde. Kann man jetzt mit diesem neuen Layout endlich mal mehr lernen bei den Valencia-Tests?
Nein. Also ganz klar, auch wenn ja 2 Kurven anders sind als bei den Testfahrten in den letzten Jahren und die Schikane, die aufs Start und Ziel angebracht ist, anders ist, es ändert am Grundproblem nichts, dass die Strecke an und für sich absolut nicht repräsentativ ist. In der letzten Saison ist Valencia auch tatsächlich nur der Ausweichtermin gewesen, nachdem ja wegen der Pandemie wieder andere Rennen ausfallen mussten, hat man Valencia als Ersatz in den Rennkalender gehievt. Ganz klar auch nur als temporäre und einmalige Lösung angekündigt worden. Keine große Überraschung, dass das Rennen im nächsten Jahr wieder aus dem Rennkalender verschwindet und wahrscheinlich auch nie wieder auftauchen wird. Von daher, nee, also man kann in meinen Augen da nicht mehr lernen als bei der anderen Streckenführung auch. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass man da aus nostalgischen Gründen die Streckenführung so wählt, wie sie auch in der Saison gewesen ist.
Ich glaube, also ja, ich stimme dir zu, ich glaube, man kann tatsächlich nicht so viel lernen bei den Tests, aber der Grund, weshalb das gut ist, dass jetzt dieses Layout vom E-Prix genutzt wird, ist, dass die Teams einfach Vergleichsdaten haben von diesen 2 Rennen, die man eben dann sehr schön über die Teststrecke drüber legen kann. In der Hinsicht könnte man vielleicht tatsächlich ein kleines bisschen was mitnehmen, aber allgemein viel zu flüssig, viel zu weitläufig, viel zu wenige 90-Grad-Kurven, was in der Formel E ja sonst üblich ist, weil sie eben in Städten fährt und nicht auf so einem großen Kurs, wo die MotoGP an diesem Wochenende auch fährt und ihre Saison beschließt. Generell spiele ich jetzt hier mal das Teufelchen auf der Schulter und will mal in Frage stellen, ob dieser Test überhaupt nötig ist. Denn 2022 müssen alle Teams den gleichen Antrieb einsetzen, den sie auch 2021 benutzt haben. Das heißt, es sind keine neuen Motoren, keine neuen Inverter, keine neuen Getriebe. Es ist alles genauso auf dem Stand von Berlin. Braucht man da den Test überhaupt?
Aus technischen Gründen nicht zwingend, wofür man ihn auf jeden Fall braucht, dass die Fahrer, insbesondere die Fahrer, die in die Formel E einsteigen oder das Team wechseln, sich an die Abläufe gewöhnen können. Ja, Lucas Di Grassi bei Venturi haben wir da zum Beispiel, der zum ersten Mal dann auch unter echten Bedingungen das Auto pilotieren wird. Man muss ja dazu sagen, Herstellertestfahrten hat es ja auch nicht gegeben. Die Teams konnten lediglich sogenannte Filmtage verwenden, damit die Fahrer mal ein bisschen im Auto sitzen können. Und es gibt ja schon ein paar Sachen, die sich ändern. Die Leistung im Rennen steigt von 200 auf 220 kW zum Beispiel. Das neue Qualifying-Format soll ausprobiert werden. Das sind Sachen, die es sich zu testen lohnt. Wie gesagt, die Technik funktioniert. Da gab es höchstens an der Software ein paar Weiterentwicklungen, die natürlich auch getestet werden müssen, ne? Keine Frage. Aber aus technischer Sicht ist das nicht zwingend notwendig, die Testfahrten durchzuführen. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht.
Ich freue mich trotzdem. Einfach, weißt du, Autos, die im Kreis fahren, das macht Spaß. Ich bin zwar leider nicht da, du kannst sie immerhin sehen und anfassen und hören und in Fleisch und Blut sehen und sowas, aber
Autos anfassen ist ja seit gestern ein großes Thema. So viel Kleingeld habe ich dann ja nicht.
Ja, aber trotzdem, einfach Autos auf der Strecke zu haben, ist einfach schön. Egal, wie viel man da beim Test lernt. Ich freue mich auf den Test.
Ich freue mich auch drauf. Vor allen Dingen, ja, es gibt ja auch ein paar neue Lackierungen oder Folierungen, genauer gesagt, zu sehen. Die auch dann tatsächlich mal in echt zu sehen. Das ist immer, Tobi, das wirst du bestätigen können, ist immer ein Unterschied als irgendwelche Pressefotos oder aber auch Bilder im Fernsehen zu sehen von den Fahrzeugen. Tatsächlich dann mal davor zu stehen und sich das genau anzugucken, ist schon geil.
So, Tobi, dann lass uns doch mal einen Blick werfen durch
Tobis Teleskop.
Und ich freue mich drauf und bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicken wir durch das Teleskop mal wieder nach Indonesien. Dort hat nämlich der Staatspräsident Joko Widodo den indonesischen Rennfahrer Sean Gelal aufgefordert, als Fahrer am Jakarta-Epri teilzunehmen. Gelal, der sich in diesem Jahr, wie wir eben schon kurz angesprochen hatten, ein Auto in der LMP2-Kategorie der Langstrecken-Weltmeisterschaft mit Tom Blomqvist und Stoffel Vandoorne geteilt hat, das Trio würde Vize-Weltmeister, soll jedoch nur gelacht haben, als er die Aufforderung des Staatspräsidenten hörte. Einen kurzen Weg zu einem passenden Formel-E-Ansprechpartner hat er aber jedenfalls.
Wer ist der Formel-E-Ansprechpartner?
Ich glaube, einer seiner beiden Teamkollegen,
oder? Ach so, na klar.
Stoffel Vandoorne oder Tom Blomqvist, dessen Cockpit er vielleicht sogar übernehmen könnte. Aha. Wenn er das überhaupt will.
Guck mal, da haben wir doch schon hier jetzt alles gefunden. Frage von vorhin beantwortet, wer bei NIO fährt, Sean Gelal, sagst du. Weil der indonesische Präsident es so will.
Ja, okay, gut. Nichts gegen Autokratien, aber ich glaube, so funktioniert es nicht.
Doch, sehr wohl was gegen Autokratien. Aber ich muss sagen, das wäre, also, ja klar, wäre ein PR-Stunt und alles, aber ist ja gar nicht so schlimm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Damals in Mexiko, als Esteban Gutierrez ins Fahrzeug von Diaz Tachita gehievt wurde, war auch allen klar, das machen die jetzt nur zu Werbezwecken. Nach 3 Rennen war der Knabe wieder raus aus der Serie. Aber das hat richtig gut gezogen. Der hatte seine eigene Tribüne, der hat die Leute da angelockt, das war einfach ein Name und der hat die Leute aus Mexiko-Stadt an die Strecke geholt. Und vielleicht ist das genauso möglich, wenn Sean Gelal in Jakarta sitzt. Also, sitzen vielleicht auch, aber im Auto sitzt. Ja. Da fehlt ja noch ein Wort.
Denkbar, ja.
Grid Dummies heißt unser Formel-E-Quiz und das spielen wir in jeder Sendung. Wir zwei haben Fragen vorbereitet und die beantworten wir jetzt, nachdem wir sie uns gegenseitig stellen, sammeln dabei Punkte und am Ende sind wir alle klüger. Ich möchte heute mit meiner ersten Frage anfangen für dich, wenn das okay ist, Tobi, und dann kannst du direkt den ersten Punkt sammeln vielleicht. Es dauert zwar etwa noch ein halbes Jahr, aber die Pläne für den Vancouver-Epri nehmen Form an. Und jetzt wurde eine Firma für die Produktion der Betonwände beauftragt. Das haben die Promoter von dem EPRI in einem Newsletter bekannt gegeben. Weißt du denn, wie viele Blöcke die Langley Concrete Group für den EPRI herstellt?
Ich habe keine Ahnung. Hm.
Gab einen Retweet auf unserem Twitter-Account. Von mir. Also ich habe den Retweet nicht gemacht, aber den Original-Tweet gesendet.
Nee, ich muss leider passen, ich habe keine Ahnung.
Okay, es sind 1350 Betonblöcke.
Okay, das war jetzt auch keine Zahl, die man einfach so erraten konnte.
Okay, tut mir leid, das war auch so eine Frage, die weiß man oder weiß man nicht.
Ja gut, aber vielleicht kannst du ja deinen ersten Punkt holen. Williams Advanced Engineering, WAE, kurz genannt, und Castrol haben eine langjährige Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam will man unter anderem Kühlflüssigkeiten für die Hochleistungsbatterien, die aktuell in der Extreme E und zukünftig auch wieder in der Gen 3 in der Formel E eingesetzt werden, entwickeln. Mhm. Castrol ist eine Tochtermarke von British Petrol, also BP, und auch schon seit geraumer Zeit in der Formel E aktiv. Mit welchen Teams bestehen denn dort Partnerschaften aktuell?
Oh, Teams Mehrzahl?
Einzahl oder Mehrzahl?
Okay. Also, der Weg zu Williams ist sehr kurz, weil Williams das Einsatzteam stellt von Jaguar und in den letzten Jahren auf dem Jaguar-Frontflügel außen immer einen Castrol-Banner prangte. Jaguar auf jeden Fall. Und jetzt muss ich noch kurz über die Teams gestolpert. Nissan hat
Shell. Gibt's vielleicht noch ein zweites?
Boah, mir fällt keins ein.
Tobi, dir braucht doch keins einfallen. Es gibt tatsächlich nur eins und das ist Jaguar. Punkt für dich. 1-0.
Zum Glück. Ich hätte jetzt bestimmt noch ein bisschen überlegen können und mir wäre vielleicht auch noch ein Team eingefallen. Gut, okay. Dann Runde 2. Und in Runde 2 geht's los mit kurioser Kommunikation. Die gibt's ja in der Formel E genug. Jetzt auch bei DS Tachita. Haben vorhin schon gehört, das Team hat immer noch nicht beide Fahrer bestätigt. Ich mache jetzt hier die Klammer zu. Es ist immer noch keine E-Mail angekommen am Ende dieser Episode. Beiden Fahrer haben das ja aber eben schon bestätigt. Echt eine weirde Angelegenheit. Zumal das ja auch nicht das erste Mal ist, dass bei Tachita kommunikativ was schiefläuft. Was passierte bei der Ankündigung von Felix da Costas Verpflichtung vor 2 Jahren, als er überhaupt erstmal von BMW zu Tachita gegangen ist?
Das weiß ich noch. Das ist nämlich heiß diskutiert worden bei uns. Das Problem war, dass die Kommunikationsabteilung von Tachita in China wohl relativ wenig Ahnung von den Zeitzonen in Europa hat und die einfach nicht bedacht haben, dass es hier in Europa Sommer- und Winterzeit gibt. Und auf einem chinesischen sozialen Netzwerk, ich glaube Weibo war es, da die offizielle Verkündigung schon eine Stunde vor der eigentlich geplanten Zeit rausgekommen ist. Und da haben unter anderem wir uns drauf bezogen und auch schon offizielle Fotos des Teams gezeigt, lange bevor die europäischen Veröffentlichungen der entsprechenden Social-Media-Posts durch waren.
Besser hätte ich es nicht erklären können. Hab doll auf die Finger bekommen dafür damals von Tachita. Aber, weißt du, selber schuld. Punkt für dich.
Ja, eben. Dann eine Frage für dich. Happy Birthday, Ian James. Wie alt wurde denn der Mercedes-Teamchef am vergangenen Mittwoch?
Oh Gott. Ich habe den Tweet, den Post gesehen und kann mich erinnern, dass ich ganz überrascht war, dass der Typ einen Instagram-Account hat. Ich habe, Nick de Vries hat den markiert und das war so ein ganz kleiner Instagram-Account mit 60 Leuten. Der heißt irgendwie Ian the Man, irgendwie der Superheld oder sowas. Und ich kannte den Account bislang noch nicht.
Das wusste ich aber. Den Accountnamen kannte ich auch, Ian the Man.
Okay, ja, aber ich weiß nicht, wie alt er geworden ist.
Na, dann rate doch.
Tja, ich hoffe, dass das jetzt was schön Rundes war und sag...
Du weißt doch, wie alt ich bin, ne? Dann schätz doch mal, könnte Ian James älter oder jünger sein? Wenn ja, wie viel?
Oh weh, oh weh.
Ist immer gut. Eine Entweder-Oder. Ja. Eine Entweder-Oder-Frage mit Wenn ja, dann vorzuführen. Aber
ja, das du machst das schon. Auch ganz dünnes Eis. Ob er älter oder jünger. Ich hoffe, dass es dir im Kopf geblieben ist, weil das so ein rundes Alter war und Ian James 45 Jahre alt geworden ist.
Tobi, es ist mir im Kopf geblieben, weil es eine Zahl ist, die man extrem stark mit Mercedes verbindet.
Mit Mercedes verbindet?
Aber nicht mit der Formel E, sondern mit der Formel 1.
Weil er 44 Jahre alt geworden ist.
Weil er 44 Jahre alt geworden ist, die Startnummer von Lewis Hamilton bei Mercedes.
Oder 77, wäre auch nicht schlecht gewesen.
Die Bottas-Nummer. Ich glaube, dafür, dann hätte er sich aber extrem gut gehalten, wenn Ian James schon 77 gewesen geworden wäre. Nein, leider kann ich dir den Punkt, auch wenn es nur ein Jahr daneben war, nicht geben. 44 ist Ian James geworden. 10. November 1977 geboren.
Na gut.
Da haben wir die 77 übrigens.
Ja, guck mal. Also, das ist einfach eine runde Sache. Dann geht's jetzt in die Entscheidungsrunde. Die Vorfreude auf den Valencia-Test steigt. Die ersten Flugtickets sind schon gebucht. Und ich meine, dass es nach Spanien geht, steht ja schon seit einiger Zeit fest und ist ja auch üblich in der Formel E, dass in Spanien getestet wird. Weißt du denn noch, wann die Formel E den Austragungsort von Donington nach Valencia verlegte?
Das ist, ich weiß es nicht, aber ich kann es ausrechnen, weil ich weiß, dass jetzt zum 6. Mal der Tross, der Formel E-Tross nach Valencia geht. Einmal war es der Valencia E-Prix und es ist das 5. Mal, dass die Testfahrten stattfinden. Wenn wir jetzt rückwärts zählen, 2021, 2020, 2019, 2018, bei 5-mal wären wir bei 2017. Und daher ist das an dieser Stelle meine Antwort.
Und dafür gibt's natürlich einen Punkt.
Ja, sehr schön. Tobi, die letzte Frage für dich. Ich glaube, ich führe aktuell 2-1.
Das heißt, ich muss jetzt liefern.
Genau, du musst jetzt liefern. Es geht auch um Valencia. Da wird nämlich Oliver Rowland die ersten offiziellen Meter für sein neues und altes Team Mahindra Racing fahren. Er ist ja schon mal als Ersatz für Nick Heidfeld damals in Punta del Este, Punta del Este angetreten, genau. Aber kürzlich wurde er den Mahindra-Fans in einem Interview vorgestellt, in dem er unter anderem auch sein Lieblingsfahrzeug, das er je selbst gefahren ist, nennen sollte.
Mhm. Und du willst bestimmt wissen, welches es ist.
Welches Fahrzeug hat Oliver Rowland als sein Lieblingsfahrzeug angegeben?
Boah. Ist es ein Rennauto oder ist es ein Straßenauto?
Es ist ein Rennauto.
Okay, wir überlegen, was der gemacht hat.
Er hat auch leider nur die Kategorie angegeben und nicht gesagt, welches es genau war.
Okay.
Aber das ist jetzt schon ein sehr, sehr großer Tipp von.
Ja, jetzt wollen wir überlegen, was der gemacht hat. Also Formel Renault 3.5 hat er viel gemacht. Das ist bestimmt spaßig, aber ich glaube, sollte er einen Formel-1-Test mal absolviert haben, muss es natürlich ein Formel-1-Auto sein. Jetzt ist die Frage, was hat Rowland mal mit der Formel 1 zu tun gehabt? War der da mal im Dunstkreis? Als Reserve für irgendwen? Formel 2 ist er auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Du, ich kann mich nicht entsinnen, dass der mal in einem Formel-1-Auto gesessen hat, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich würde sagen Formel 2, weil es das leistungsstärkste ist, was er gefahren ist. Oder GP2.
Oliver Rowland ist im Mai 2018 als offizieller Testfahrer von Williams den Williams Formel 1 Boliden gefahren und bezeichnet das auch noch heute als sein Lieblingsauto, das er je selbst fahren durfte.
Shit, okay.
Es tut mir leid, du warst ganz richtig auf dem richtigen Weg, aber hast dann... Ja, leider die Formel 1,
falsch abgebogen,
weil es nicht mehr in Erinnerung war, ausgeschlossen. Tut mir leid, es ist der Formel 1 Williams von 2018, obwohl er im Interview mit Mahindra nur Formel 1 Auto gesagt hat.
Ja.
fand ich auch nett, dass man da auch in der über ein Tochterunternehmen in der Formel E engagiertes Unternehmen nicht nennen will. Aber das ist halt Marketing und Kommunikation.
Das war mir echt nicht mehr bewusst, dass der einen Formel-1-Test absolviert hat oder ein Training absolviert hat.
Ein Test.
Im Mai noch. War das... gab es da nicht so Reifentests in Barcelona oder sowas Lustiges? Oder? Also auch egal, genau. Eigentlich. Ah ja. Okay, nee, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Muss ich ehrlich sein. Gut, dann steht's 2-1 für dich. Gratulation.
Jo, dankeschön.
So. Und jetzt ist geschafft. Jetzt ist Feierabend, Tobi. Was hast du heute vor?
Ich werde gleich zum Fußball fahren. Mein lokales Amateurteam hat heute sein letztes Spiel vor der Winterpause. Da werde ich ein bisschen unterstützen. Ansonsten, meine Tochter ist dieses Wochenende da noch nicht aufgestanden. Ich hoffe, das wird sie gleich mal machen. Dann werden wir frühstücken. Und dann muss sie natürlich auch heute noch nach Hause. Und außerdem ist ja der große Preis von Sao Paulo. Den werde ich mir auch noch angucken. Und ja, ich glaube, das wird mein Sonntag dann gewesen sein. Und bei dir?
Jetzt musst du noch mal kurz mal zurück zum Fußball gehen. Unterstützen ist ja mehrdeutig. Läufst du heute auf, Tobi? Oder klatschst du nur laut in die Hände?
Ich hoffe, man wird ohne meine Unterstützung auskommen, wenn gleich die Option bestünde, dass ich, wenn Personalmangel herrscht, auch mich nochmal auf die Ersatzbank setzen könnte.
Und dann vor der Winterpause nochmal kurz mal in Meisterschaftsreichweite bringen, wenn du da mitspielen würdest. Ich bin fest überzeugt davon.
Bestimmt.
Ich glaube, du könntest genau. Oder rumreisen. Auf welchem Platz in der Tabelle ist denn dein Team momentan?
Ich habe wenn ich ehrlich bin, überhaupt keine Ahnung. Ja, das ist auch leider so. Die Saison ist total zerklüftet, Covid-bedingt und, wenn ich ehrlich bin, an der Stelle auch nicht schön. Ja, wie gesagt, ich glaube, meine Mannschaft hat in dieser Saison 2 Spiele erst abgeliefert.
Und es ist schon Winterpause.
Das dritte und dann ist Winterpause. Andere Mannschaften in der Liga haben aktuell schon 6 Spiele absolviert. Nee, das ist ja im Amateursportbereich nicht schön, wie sich da die Pandemie auswirkt. Aber man bekommt es hin, dass das Ganze stattfinden kann. Das ist schon mal das Positivste daran. Deshalb, ich habe keine Ahnung, wie die Tabelle aussieht. Ganz ehrlich.
Aber du kannst dir sicher sein, die gesamte E-Pod-Hörerinnenschaft steht hinter dem Verein und wenn das nicht als Push reicht für die Winterpause, für das, was nach der Winterpause passiert, weiß ich auch nicht mehr. Also, let's go FC wer?
Ja, genau.
Genau. Nein. Ich mache heute Raclette. Ui. Ja, ich dachte, winterkalt sind wir wieder am Anfang der Episode. Jetzt kann man langsam mal den Raclette-Grill rausholen und abstauben. Und dann treffe ich mich mit Freunden heute Abend und wir machen Raclette.
Ja, wunderbar. Solange es noch geht, sich mit Freunden zu treffen, das könnte ja sich anders auswirken.
So, ich würde sagen, wir machen Feierabend heute, oder Tobi?
Ja, das klingt nach einem Plan.
Outro an und schönen Sonntag dir.
Ja, danke dir auch.
Ciao.